FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Heute mit Lia Calucci, CEO vom Food Campus Berlin.
Viel Spaß beim Zuhören.
Aber ich habe viel auch mit Mittelständlern, mit Corporate zu tun, die, auch wenn sie am Food Campus Interesse zeigen, so immer erst fragen, wer ist noch aus meiner Branche da? Und warum fragen die das? Weil die Exklusivität wollen. So, und wenn ich aber teilweise mit niederländischen Unternehmen spreche, die fragen, wer ist aus meiner Branche da? Und die fragen das, weil die zusammenarbeiten wollen. Weil sie erkannt haben, dass es auch pre-competitive Herausforderungen gibt, Wirtschaftskrise und so weiter, die wir gemeinschaftlich viel besser adressieren können, als halt jeder nur in seinem eigenen, innerhalb seiner eigenen vier Wände. Und das wünsche ich mir für die deutsche Foodbranche, dass wir da mehr Offenheit zeigen, wirklich auch mit anderen zusammenzuarbeiten und mit voneinander zu lernen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Lia Calucci, CEO von Food Campus Berlin und Stimme für die Zukunft der Ernährung. Herzlich willkommen, Lia, bei uns im Podcast.
Hallo, liebe Nina. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können.
Lia, erzählst du uns einmal zu dir als Person, wo kommst du her, bevor wir auf deine ja doch 15 Jahre Erfahrung zwischen Foodtech, Communities und Unternehmertum eingehen?
15 Jahre, da merkt man immer, dass man dann doch nicht mehr so jung ist, wie ich mich im Herzen fühle. Zu mir, ich wohne in Berlin, ich komme ursprünglich auch aus Berlin. Ich habe schon anderswo gelebt in der Welt, aber bin zurückgekommen nach Berlin, weil es für mich natürlich familiär hier verankert ist. Aber es ist eine Stadt, die für mich für Diversität, für Kulinarik, für Vielfalt, für Experimentierfreude steht und all das, sozusagen die Themen, für die ich brenne, die kann ich hier ausleben. Und in diesen 15 Jahren, ich habe angefangen so in der Gesundheitsbranche, ich habe ursprünglich mal Medizin studiert, bin dann in die Ernährungswissenschaft gewechselt und meine erste Firma Nahrungsergänzungsmittel aufgebaut und dann mit der Zeit immer mehr erkannt, okay, unsere Ernährung hat nicht nur einen immensen Einfluss auf unsere eigene körperliche Gesundheit, sondern auch auf die planetare Gesundheit und bin dann mehr jetzt dann in dieses Systemdenken aus Ernährung ist gut für mich als Individuum, sondern auch Ernährung hat einen krassen Hebel auf die gesamte Gesellschaft, auf die Gesundheit des Planeten und dann so in dieser Metaebene. Und jetzt mit dem Food Campus darf ich dieses Thema vorantreiben.
Ja, bevor wir da auch direkt auf den Food Campus kommen, das heißt, du kommst ursprünglich aus Berlin. Ich finde es super spannend, dass du erst aus dem medizinischen Bereich kommst und dann Food systemisch angehst. Aber da auch einmal ganz grundsätzlich, warum ist Food für dich denn ein Zukunfts- und Gesellschaftsthema, wenn wir das nochmal vertiefen können?
Es gibt fast nichts Persönlicheres oder Spannenderes, finde ich, als die Welt der Lebensmittel, weil das hat eine kulturelle Dimension, das hat eine emotionale Dimension, es hat eine soziale Dimension und das sind so die weichen Faktoren. Aber es hat natürlich, was ich eben meinte, auch diese gesundheitliche Dimension. Also 80% aller Krankheiten sind ernährungsmitbedingt. Jeder fünfte Todesfall ist direkt auf die Ernährung zurückzuführen. Also es ist ein krasser Hebel, den wir haben in der Therapie von Krankheiten, aber auch in der Prävention von Krankheiten, sodass so die gesundheitliche Ebene und dann natürlich die planetare. 30% aller globalen CO2-Emissionen stammen aus der Lebensmittelbranche. 30%, das ist mehr als doppelt so viel als die gesamte Mobilität. Das heißt, alle Autos, Flugzeuge, Züge etc. zusammen und das mal Faktor 2. So, dann haben wir den Einfluss der Ernährung. Und da gibt es noch viele weitere Dimensionen und Ebenen, so dass ich finde, es gibt keine spannendere, keine schönere Branche, in der man arbeiten könnte, weil sie unglaublich nah am Menschen ist, an der Gesellschaft, aber so einen extremen Hebel hat für Veränderung. Mhm.
Food Campus als Unternehmung. Du hast aber ja auch davor schon gegründet, wie du auch gerade erwähnt hast. da würde ich gerne auch dich als Mensch gerne kennenlernen. Denn es ist ja auch ein Schritt zu sagen, ich möchte hier was verändern, ich sehe hier den Bedarf. Wie genau kam das für dich, also auch als Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer?
Man sagt ja immer so schön, wir leben das Leben vorwärts und wir verstehen das rückwärts. Ich bin jetzt noch nicht am Ende meines Lebens, hoffentlich. Ich habe noch einiges vor, aber so rückwirkend macht das halt irgendwie alles so total Sinn. In dem Moment habe ich so sehr intuitiv immer reagiert. Also ich würde nicht sagen, dass es so den klaren roten Faden, der strategisch geplant ist, gibt. Ich habe angefangen in der Medizin, habe dann aber für mich so erkannt, Ernährung ist so ein Riesenthema. Was ich eben meinte, 80% aller Krankheiten haben was mit unserer Ernährung zu tun. So, und wenn wir da ansetzen, dann können wir so viel verändern. Und habe mir dann das Curriculum der Medizin angeguckt und gesehen, da ist Ernährung so eine Vorlesung in den gesamten 6 Jahren. Damals. Inzwischen hat sich das auch gewandelt. Und das war halt so eine Grundvorlesung. Was sind Proteine, was sind Fette, was sind Kohlenhydrate? Und so, okay, das kann ich mir auch in ein paar Minuten in einem Buch durchlesen, zu sagen, dafür brauche ich nicht ein ganzes Studium. Und ich habe für mich einfach gemerkt, ich will mehr in diesem Bereich Ernährung und habe deswegen das Medizinstudium abgebrochen und bin in die Ernährungswissenschaft gewechselt. Und dann bin ich auch nicht geplant. Ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie, habe dann aber einen Job in einem Startup angefangen, da die Produktentwicklung geleitet und da das erste Mal so gemerkt, cool, man kann wirklich Dinge auch selber schaffen, man kann Dinge kreieren, man kann Firmen aufbauen. Das war für mich so eine Welt oder so eine Tür, die vorher gar nicht existiert hat. Und das habe ich auch eher so durch Zufall dann mitbekommen und dann für mich gemerkt, wie spannend ich das finde. Und habe daraufhin dann Nuri meine erste Firma aufgebaut mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Aber das heißt, das war auch Nuri, wo du gestartet bist, wo du dann auch als Co-Founder gewirkt hast.
Also genau, die erste, wo ich angefangen habe, das war Kukimi, hieß sie. Wir haben 2015 online Fertiggerichte verkauft. Also es ging darum, gesunde Fertiggerichte convenient den Menschen zur Verfügung zu stellen. So, das war die ursprüngliche Idee von Kukimi. Es mit allen Höhen und Tiefen so, des Unternehmertums habe ich da halt mit begleiten dürfen und dann auch gelernt, einiges gelernt, was ich anders machen könnte. Genauso habe ich 100.000 Fehler gemacht, die ich ins Besser und machen würde. Aber das ist auch Teil des Unternehmertums. Das ist so eine Sinuskurve. Und Murphy's Law passiert so. Alles, was irgendwie das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wird irgendwie passieren. Und man baut eine gewisse Resilienz auf mit der Zeit. Und auch bin ich jetzt auch noch nicht 100% Resilienz, aber ich bin etwas krisenresistenter.
Und dann noch der Schritt, du hast es schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel. Du meintest, Ursprung für dich ja auch der Impact von Ernährung, wie wichtig der ist. Jetzt könnte man ja auch sagen, dass man grundsätzlich informiert, wie ernährt man sich denn besser und gesünder. Wie ist hier auch deine Positionierung? Nahrungsergänzungsmittel, welcher Anteil sollten sie haben und inwieweit fehlt auch Wissen, was gute Ernährung ist?
Also, so, im Herzen bin ich Ernährungswissenschaftlerin, bevor ich sozusagen Unternehmerin bin. Und natürlich, ein Nahrungsergänzungsmittel sagt Ergänzung. So, der 99% der Nährstoffzunahme sollte aus der klassischen Ernährung kommen. Und da gelten so, es ist oft jetzt kein Functional Superfood, so das sozusagen, was uns komplett revolutionieren wird, sondern es sind wirklich so die Basics. Es klingt nicht so cool, aber was gerade so auch ja ein Trend ist bei TikTok und Instagram und so, ist Nonna-Maxing. Also so dieses, was hat die italienische Oma gegessen, was hat sie auch nicht gegessen, und sagen wirklich so zurück zu der Einfachheit, also eine vollwertige Ernährung mit viel Obst und Gemüse, mit eher weniger Fleisch, weniger hochverarbeiteten Lebensmitteln. Verarbeitung per se ist überhaupt nicht schlimm, aber natürlich, sagen, wenn es die Fülle deines Speiseplans aus hochverarbeiteten, hochgesalzenen, hochkalorienreichen Lebensmitteln besteht, ist da natürlich Optimierungspotenzial.
Ja. Hast du eigentlich italienische Wurzeln, weil du gerade auch von der Nonna gesprochen hast, wegen deinem Namen?
Leider nein. Ich habe letztens einen Gentest gemacht, weil natürlich Wikinger mit einer gewissen Stärke so assoziiert werden. Und ich habe früher so ganz viele Abenteuergeschichten gelesen und ich das irgendwie für mich positiv attributiert habe. Ich habe dann doch sehr, sehr mitteleuropäische Wurzeln. Ich habe einen Italiener geheiratet. Also mein Mann ist Italiener und habe dann den Namen angenommen. Und deswegen, vorher hatte ich einen sehr, sehr deutschen Namen.
Ah ja, immer. Also damit auch die Orientierung an dem, was die Großmama auch gekocht hat. Du hast das Startup dann vorangetrieben. An welchem Punkt hast du dich dann auch andersweitig orientiert? Beziehungsweise kannst du uns hier gerne auch nochmal mitnehmen von Startup bis hin zu CEO Food Campus Berlin?
Also Nuri, wir waren unglaublich früh am Markt mit dem Thema, so das ganze Thema Heilkräuter, Adaptogene, Functional Mushrooms, Reishi, Ashwagandha, sozusagen das, was jetzt so wirklich im Kommen ist, dachten wir 2016, super blauäugig, können wir hier auf dem deutschen Markt positionieren. Meine Mitgründerin kam aus den USA und die hat gesehen in New York, in LA, wo sie vorher gelebt hat, da war das ein Trendthema, so. Aber in Deutschland war das noch bei weitem, war der Markt noch nicht bereit genug. So, wir mussten ganz viel Geld investieren in Market Education, also in Aufklärung. Was sind diese Zutaten überhaupt? Was können die? Und das hat sehr kapitalintensiv. Es war auch eine Zeit, wo man wirklich auch noch eine gute Social Brand organisch aufbauen konnte. Also es war so ein Spannungsfeld. Wir hatten positive Treiber, aber auch negative Treiber. Wir haben die Marke skaliert. Wir waren auch im Lebensmitteleinzelhandel gelistet. Wir hatten einen Deal mit einer...
Mit welchem Produkt wart ihr schlussendlich gelistet?
Mit Shots, das hatte ich gar nicht gesagt. Genau, so Shots, also so wie Ingwer-Shots, aber wir haben immer gesagt, Ginger Shot 2.0, also hochkonzentrierte Kräuterextrakte für verschiedene Wirkversprechen. So, wir hatten einen Energieshot, alles natürliche Kräuter. Dann hatten wir einen Fokus-Shot, der konzentrationsfördernd ist. Dann hatten wir einen aphrodisierenden. Also das war so ein bisschen immer Work, Focus, Play. Sozusagen die Trilogie, die wir gespielt haben. Genau, das waren die Kernprodukte. Wir haben auch so Phase des Lernprozesses. Wir waren ein kleines Team. Wir waren im LEH gelistet. Wir haben online aufgebaut, unseren eigenen E-Commerce. Wir waren bei Amazon gelistet. Wir hatten Deal mit einer Fluggesellschaft. Wir waren all over the place. So, wir waren sehr opportunistisch und dachten halt, okay, Umsatz, Umsatz, Umsatz nehmen wir, haben uns dadurch aber auch defokussiert. Und das ist eins meiner Key Learnings, was ich auch heute Gründern und Gründerinnen immer mitgebe. Mach einen Kanal erstmal und mach den richtig gut. Und wenn du da sozusagen das maximale Potenzial ausgeschöpft hast, dann kannst du diversifizieren. Aber nicht versuchen, auf allen Hochzeiten zu tanzen und dann bist du im Endeffekt auf kaum einer. So, und da kamen so verschiedene Dinge zusammen, dass wir hatten dann auch noch so ein etwas unglücklicheres Setup mit einem Investor und haben dann im Endeffekt beschlossen, so, wir beide wollen das nicht mehr weitermachen. Wir haben die Marke verkauft und habe bis heute nur positive Erinnerungen an die Zeit. Bin aber auch froh, dass wir das Kapitel dann beendet haben.
Und da, liebe Lia, du hast ja auch schon gesagt, ne, Kanalfokussierung ist wichtig. Jetzt hast du eingangs auch gesagt, ihr habt viele Trends aus den USA betrachtet. Da hast du ja viele mögliche Produktansätze reflektiert. Inwieweit ist es ja auch hier wichtig, sich zu fokussieren und den Nutzer und seine Bedürfnisse kennenzulernen?
Das muss man immer wieder sagen. Du kannst die tollsten Innovationen kreieren, wenn die Kunden sie nicht kaufen, dann bringt es nichts. Also immer wieder den Fokus auf den Kunden und die wirklichen Bedürfnisse. Es gibt so ein Video, was vor kurzem viral gegangen ist, von dem McDonald's-CEO, der den neuen Burger vorstellt und er spricht die ganze Zeit über das Produkt. Das Produkt ist so, ist und crunchy und man merkt wirklich in dem Moment, der glaubt es selber nicht. Also es ist so unauthentisch. Und das zeigt aber wieder, also man muss ja nicht selber die Zielgruppe sein, aber dann hab ein Verständnis dafür, wer ist deine Zielgruppe und welche Sprache benutzt du. Du sprichst nicht von einem Produkt, du sprichst von einem Burger.
So. Ja, aber das heißt dann auch bei euch, ne? Ihr habt euch dann ja auch quasi mit diesen Shots fokussiert und alles andere erst einmal beiseite gelegt.
Genau. Also unsere Kernzielgruppe, ja, auch das ist, wir sind ein Lernprozess. Wir sind davon ausgegangen, also wir sind unsere Kernzielgruppe. Wir haben ein Produkt für uns selber geschaffen, wo wir dran geglaubt haben, was auch okay ist. Aber da natürlich strategisch in die Zukunft zu denken, sozusagen, wer ist nicht nur Early Adopter, weil du musst ja, so Innovators Dilemma, du musst ja irgendwo auch skalieren, da auch weiter und größer zu denken.
Mhm. Na, dann verkauft. Wie ging's für dich weiter?
Ich habe die ganze Zeit schon so parallel Nutrition Hub mit aufgebaut. Das ist ein Netzwerk, also inzwischen Deutschlands größtes Netzwerk für Ernährungsexperten und Expertinnen. Und das hab ich gemeinsam mit Simone gegründet, beide Ernährungswissenschaftlerin, die wir haben erkannt, so, also ich spreche jetzt von meiner Erfahrung, wenn ich Leuten erzählt habe, ich studiere Medizin, so habe ich mir sehr viel positiven Zuspruch bekommen. Ja, toll. Wenn ich dann Leuten erzählt habe, ich studiere Ernährungswissenschaften, habe ich irgendwie so viele Fragezeichen in den Gesichtern gesehen. Und Leute, ja, dann wirst du später Taxi fahren und dann kannst du mir ja einen Diätplan schreiben. Und so dieses, ich bin immer noch die gleiche Person mit dem gleichen Intellekt. Es hat sich nichts geändert. Nur der Titel des Studiengangs hat sich geändert und Simone hat ähnliche Erfahrungen gemacht und das hat uns so frustriert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diesem Berufsstand mehr Sichtbarkeit geben. Und wirklich Lobbyarbeit für den Berufsstand der Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerinnen und haben dann angefangen mit damals noch Facebook-Seite und wo wir Role Models gepostet haben, Geschichten, also Ernährungswissenschaftlerinnen, die in der hohen Position der Wirtschaft sind, in der Politik, die bei der NASA am Thema Astronautennahrung forschen. Also so coole Schichten und von alles Ernährungswissenschaftlerinnen und nicht nur alle, die irgendwie Diätpläne schreiben. So, das ist überhaupt nicht abzuwerten. Ernährungsberatung, ja, ist ein hochrelevantes Feld, aber es ist halt nur eine Ebene. So, das war der ursprüngliche Anreiz hinter Nutrition Hub und das ist dann organisch so schnell gewachsen. Also wir haben da nie einen einzigen Euro für Marketing investiert. Zwischen operativ bin ich bei Nutrition Hub ausgestiegen, aber das hatte ich nach Nuri, habe ich da ein Jahr lang wirklich erstmal Vollgas gegeben bei Nutrition Hub. Und dann bin ich zu Jägermeister gewechselt. Auch jetzt.
Oh, dann der Wechsel.
Ja, auch jetzt nicht das Unternehmen, wo ich jetzt gedacht hätte, das ist mein Traumarbeitgeber. Aber die kam damals auf mich zu, weil die erkannt haben, Konsumentenverhalten verändert sich, Menschen werden gesundheitsbewusster, sie werden umweltbewusster und wie kann diese Marke ein Angebot für diese neuen, sich verändernden Zielgruppen schaffen? Und das fand ich eine spannende Herausforderung, Jägermeister. Ich glaube, Familienunternehmen aus Deutschland, aus dem schönen Niedersachsen, aber mit einer globalen Strahlkraft in über 150 Ländern weltweit vertreten. Also da ist eine entsprechende Distributionspower, wenn man auch wirklich Dinge verändert. Und ich habe da im Innovationsbereich angefangen, habe mich viel mit diesem neuen Konsumverhalten beschäftigt, also das Thema alkoholfrei. Auf der Kernmarke habe ich jetzt gar nicht so viel gearbeitet, sondern wirklich sozusagen an diesen Schwerspitzen Innovationsthemen. Und dann im Endeffekt hat das sich gewandelt in ein Investmentmandat und habe im Namen von Jägermeister dann in Startups investiert, die sich diesem progressiven Thema annehmen.
Ah, hast du da ein Beispiel, wo du investiert warst?
Also wir haben jetzt nicht nur in der Getränkekategorie, sondern wirklich sehr diversifiziert. Zum Beispiel Soundbox. Das ist die lauteste Outdoor-Bluetooth-Speaker-Company der Welt. Die kommen aus Dänemark. Und warum investiert Jägermeister jetzt in so eine Speaker-Company? Der Hintergrund ist natürlich, Jägermeister steht für viel mehr als jetzt ein Kräuterlikör, sondern es ist für beste Momente, so für tolle gesellschaftliche Momente, die du mit deinen Freunden feierst. Und wenn du dir so einen Bluetooth-Speaker auf den Rücken schnallen kannst und irgendwie auf den Berg kletterst und dann da oben Bergheim ähnlichen Sound kreieren kannst, hast du halt eine coole Zeit. So. Und ob du dabei jetzt Jägermeister trinkst, ist dann erstmal sekundär. Aber das war ein Ansatz, warum wir zum Beispiel da investiert haben. Oder in einer Dating-App haben wir investiert. Das ist Thursday heißt die. Dating-App, die kommen aus London. In New York sind die auch viral gegangen. Inzwischen fangen die jetzt auch an hier in Deutschland. Aber das ist eine App, wie der Name sagt. So Thursday, die haben wirklich nur donnerstags geöffnet. Also, und da ist der Ansatz, wir nutzen Technologie, um Menschen eigentlich weg von der Technologie zu bringen, weil du zu viel Zeit auf Dating-Apps verbringst und du matchst am Morgen, am Donnerstag und dann am Abend triffst du dich. So, und das ist so, dass du halt nicht 5 Wochen hin und her schreibst, sondern hey, der Donnerstag ist der Tag und da treffen wir uns und die haben diesen, oder die ownen diesen Tag und dann haben Deals gehabt mit ganz verschiedenen Bars, Gastronomien, wo es dann Thursday Nights und Thursday Dinner-Angebote und so weiter gibt. Und da macht es dann natürlich für Jägermeister auch wieder Sinn. So, dann gibt's halt Free Shots und so. Also es geht viel darum, neue Touchpoints auch für die Marke zu schaffen.
Von Jägermeister sind wir jetzt dann auch bald bei dem Food Campus Berlin, oder?
Ja, das ist, wenn man so linear denkt, dann genau, ist das der Weg. Jägermeister habe ich dann verlassen, weil ich es super spannend finde, diese Welt und diese Themen. Aber ich für mich selbst so, mein Herz brennt dafür, diese Ernährungswende voranzubringen und habe da für mich so gemerkt, ich habe Lust auf eine neue Herausforderung, einen neuen Hebel. Und dann kam die Möglichkeit mit dem Food Campus um die Ecke. Der Food Campus, für die, die es nicht kennen, ist ein Projekt, ein Großprojekt in Berlin, wo es darum geht, einen Innovationsort für die Zukunft der Ernährung zu schaffen. Ein Ort, so ich spiele mal die Analogie zum Silicon Valley. Man soll ja groß denken. So, wenn Leute an Tech-Innovation denken, denken wir an Silicon Valley. Wenn wir an die Finanzwelt denken, denken wir an die Wall Street oder hier in Deutschland an Frankfurt, so. Aber was ist der Ort, an den wir denken, wenn wir an Food-Innovation denken? Den gibt's noch nicht. Und das ist, sagen, diesen Ort wollen wir schaffen mit dem Food Campus.
Kannst du da noch etwas zur Historie auch sagen vom Food Campus?
Also das Ganze ist initiiert von Artprojekt. Das ist inhabergeführtes Immobilienunternehmen, die schon seit über 20 Jahren wirklich sehr progressive, innovative Immobilienkonzepte voranbringen. Und die haben wirklich stadtplanerisch sich die Berlin angeschaut und gesehen, okay, wir haben rund um die Charité Innovationshub zum Thema Gesundheit, Medizin. Wir haben KI-Campus. Mit dem Wissen, Ernährung ist ein extremer Hebel, den wir haben für all diese Dimensionen, die wir vorhin aufgemacht haben. Aber es gibt noch keinen Ort dafür. So, und wir haben hier tolle Startups, wir haben Corporates, wir haben Mittelständler, wir haben Forschungseinrichtungen, wir haben Universitäten. Also das ganze Wissen ist da, aber sagen, es gibt noch keinen Ort, der diese ganzen Stricke zusammenführt. Und das war, aus der Immobilie kommt der Gedanke, wir schaffen diesen Ort. Und dann ist erst mein Vorgänger Jörg dazu gekommen. Als er dann gegangen ist, bin ich dazu gekommen.
Ja, ja, genau. Es geht ja auch darum, quasi ein funktionierendes Food-Ökosystem aufzubauen, um vielleicht das auch nochmal hier einzuordnen innerhalb von Deutschland oder auch Europa, die Bedeutung. Wie viele solche Zentren oder auch Innovationsvorhaben gibt es denn?
Also unser Kernmantra am Food Campus ist Kollaboration. So, wir wollen mehr Zusammenarbeit schaffen zwischen den Startups, zwischen den Corporates, zwischen den Mittelständlern, Forschungseinrichtungen. So, das ist so ein, weil wir da den Hebel sehen. Wir selbst schaffen ja nur eine Infrastruktur. Wir werden Forschungsfläche bereitstellen, wir werden Eventflächen bereitstellen und sozusagen die technische Infrastruktur, damit Zusammenarbeit funktioniert. Aber genauso wie wir Kollaboration vorantreiben wollen, wollen wir das natürlich auch selber leben. So, you gotta walk the talk. Und entsprechend arbeiten wir auch zusammen, zum Beispiel mit München, Unternehmertum, TUM Venture Labs, die ganz viel tolle Sachen im Bereich Biotech, Agri-Foodtech machen. Oder ich bin im engen Austausch mit Wacheningen, mit Dänemark, also überall, wo im Baskenland, überall, wo es Food-Innovationshubs gibt oder welche entstehen, versuchen wir auch frühzeitig so die Achsen zu schlagen.
Ja. Ja, es hört sich trotzdem nach einer gewaltigen Aufgabe an. Wie genau strukturierst du dich? Wie genau gehst du vor?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mein größter so Motivator oder was, wo ich wirklich gelernt habe, diszipliniert zu sein, ist es als ich Mutter geworden bin, weil du dann wirklich anfängst, so Doomscrolling und funktioniert nicht mehr, oder sondern du hast halt, oder ich möchte halt auch Zeit mit den Kindern verbringen. So, deswegen hab ich limitierte Zeit, und die Zeit, die ich arbeite, bin ich halt so wirklich fokussiert. So, und ich habe meine, ich nenne es mal OBT, immer so one big thing, so eine große Aufgabe, die ich mir, oder eine für den Tag, wo ich sage, das muss erledigt sein an diesem Tag. Und das priorisiere ich so. Das kommt nach ganz oben. Und wenn danach ist dann noch sozusagen operatives Abarbeiten. Aber so das Wichtigste, und das ist oft nicht das, was man am liebsten macht, aber das setze ich wirklich so an den Tagesanfang. Oder ja. Sonst ist es natürlich ein System, was man sich so drumherum baut. Also viel wirklich, wenn ich Fokuszeit habe, mache ich alle E-Mail aus, mache ich LinkedIn, WhatsApp, alles Mögliche aus, sondern wirklich fokussiert arbeiten zu können. Und inzwischen, die Technologie ist ja so cool, also technologische Entwicklung, ich habe mir so ein paar Agenten gebaut und so, also die mir halt auch helfen, das alltägliche operative Arbeiten zu beschleunigen.
Mhm. Dann lass uns gerne auch nochmal grundsätzlich auch in Food-Innovation einsteigen, auch um es nochmal für die HörerInnen auch griffiger werden zu lassen. Genau. Hast du hier noch einmal konkrete Beispiele von Food-Innovation, die du besonders spannend findest, die du gerne teilen möchtest?
Ich bin im Food-Bereich wirklich leicht zu begeistern. Ich finde irgendwie fast alles irgendwie spannend. Aber klar, gibt's bei auf so einer Metaebene große Themenbereiche, wo ich wirklich auch Potenzial sehe. Und das ist dieses Riesenthema Zirkularität. Also weil wir im Moment 30% der Lebensmittel, die wir produzieren, gesunde und verzehrfertige Lebensmittel wegschmeißen. So, das ist Food Waste, ist ein Riesenthema, was man angehen. Wie verhinderst du in der Kette überhaupt, dass es gar nicht erst zur Lebensmittelverschwendung kommt? Das kann man mit KI, gibt es da inzwischen ganz viele tolle Firmen. Das Lebensmittelverschwendung, super spannend, aber Zirkularität. So, jetzt hatte ich da kurze Klammer eingeschoben, aber jetzt wieder zurück zur Zirkularität. Da soll es darum, Nebenströme zu nutzen und diese halt auch verwertbar zu machen. Es gibt zum Beispiel Brewbites aus Frankfurt, die Abfälle aus der Brauerei nutzen und dadurch Fleischalternativen zu kreieren. Wie cool ist das? Und die schmecken wirklich richtig gut. Also sozusagen, das ist ein Beispiel. Oder
was genau wird hier genutzt?
Das ist der Wirt Treber. Ich weiß es gar nicht genau im Detail. Ich habe die Produkte nur probiert und fand sie richtig gut.
Wir haben nämlich dazu auch schon mal eine Folge gemacht tatsächlich, auch in diesem also zu diesem Abfallprodukt. Da gibt es ja verschiedene auf dem Markt, die hier aktiv sind. Nee, deswegen sehr spannend.
Oder ein anderes tolles Beispiel ist Renut aus der Schweiz. Die haben eine Technologie entwickelt, mit der du, wenn du Nüsse verarbeitest, nicht nur die Nuss, also den Samen, sondern halt auch die Schale mit verarbeiten kannst. Und dadurch hast du natürlich den verringerten Wareneinsatz, kannst Wareneinsatz um 30% reduzieren, hast aber das gleiche sensorische Ergebnis. Das ist schon mal grandios, so ökonomisch, check. Dann hast du, wenn du so eine Schale mitverarbeitest, halt auch nochmal andere nutritive Aspekte. Du bringst mehr Ballaststoffe in die Produkte mit rein, auch nochmal cool, check. Also es sind solche, das ist eine technologische Entwicklung, die dafür sorgt, dass wir eine Nussschale, die wir bisher gar nicht auch nur drüber nachgedacht haben, die wir einfach nur weggeschmissen haben oder höchstens als Tierfutter irgendwie noch mit verarbeitet haben, dass du die jetzt wirklich auch für die Humanernährung nutzen kannst. Und da gibt es viele weitere tolle Beispiele, und das ist so ein also Zirkularität so als große Klammer, wo ich ganz viel Innovationspotenzial sehe.
Berätst du eigentlich auch, also jetzt haben wir Thema, ne, Nahrungsmittelverschwendung, wir hatten jetzt auch mal eine Folge mit Surplus, genauso in Berlin ist ja auch Too Good To Go aktiv. Beratet ihr dann auch hier oder seid ihr hier im Gespräch?
Also als Food Campus geht es uns darum, einen Innovationsort zu schaffen, so diese Brücken zu schlagen. Wir selbst sind beratend gerade nicht tätig, aber wir kriegen jeden Tag irgendwelche Anfragen. Kennst du jemanden, der sich mit dem und dem Thema auskennt oder der da Ahnung hat oder uns da als Lohnabfüller dienen kann und sozusagen da schlagen wir schon die Brücken. Also, sondern wir für fast jedes Thema, wir haben inzwischen eine digitale Community aufgebaut von über 12.000 Food Professionals, so aus dem deutschsprachigen Raum. Und da können wir entsprechend matchmaken, wenn Anfragen kommen.
Wie seid ihr als Team da auch aufgestellt? Also ihr werdet da ja wahrscheinlich auch noch wachsen, aber wie seid ihr grundsätzlich organisiert?
Wir sind klein, weil den Campus, der ist ja noch im Aufbau. Er ist ja noch nicht eröffnet. Entsprechend geht es jetzt wirklich erstmal darum, diese Immobilie zu bauen, den Campus. Und was die ganzen kommunikativen Food-Themen angeht, also da sind wir 1,5 Personen, die das vorantreiben.
Ja, nein, aber auch da freue ich mich sehr auf die Eröffnung und dann bin ich auch da auf euren nächsten Schritt gespannt. Aber jetzt noch einmal zurück auch die Dimension Food-Innovation. Ja, welche volkswirtschaftliche Komponente ist eigentlich hier auch noch abzuleiten?
80% aller Krankheiten sind ernährungsmitbedingt. So, das ist ein Riesenhebel, den wir haben in der Prävention. Also volkswirtschaftlich entstehen jedes Jahr 16 Milliarden Euro Folgekosten durch ungesunde Ernährung. 16 Milliarden Euro, die an Folgekosten, das sind halt Krankenhausaufenthalte, das sind Arztbesuche, das sind Medikamente etc., sozusagen diese ganzen Folgekosten, die entstehen durch ungesunde Ernährung. So, und wenn wir da präventiv ansetzen, haben wir einfach viel volkswirtschaftliches Kapital, was wir in einer idealen Welt halt entsprechend auch allokieren können in andere soziale oder auch ökologische Herausforderungen.
Auch hier, ne? Inwieweit wird auch KI und Machine Learning eine Rolle spielen, um Innovation zu treiben?
Von Sundar Pichai, dem Google CEO, gibt es ein Zitat. KI ist so disruptiv für die Menschheit und für uns als Gesellschaft wie die Entdeckung des Feuers. Das ist natürlich Google CEO, der natürlich auch wirklich an der Speerspitze der KI-Transformation mitwirkt. Aber das höre ich, also das ist ja nicht nur ein Einzelfall, der sowas sagt, das hören wir überall. Also jede Branche wird disruptiert von KI. So, und das betrifft die Foodbranche natürlich ganz genauso. Und das Spannende ist, da ist auch, also die wird disruptiert, aber da ist noch so viel Potenzial. Ich habe letztens von einem Professor gehört, der gesagt hat, im gesamten KI-Kosmos ist die Foodbranche die Branche, die am wenigsten, wo es bisher am wenigsten Lösungen für gibt, so KI-Lösungen. Also wenn man irgendwie was bauen will, im Moment ist genau diese Schnittstelle KI und Food Riesenpotenzial. So, und was gibt's da für Möglichkeiten? Also kann man wirklich so die gesamte Wertschöpfungskette lang denken, von Landwirtschaft, dass du KI-Modelle baust oder nutzt, die mit Robotik zusammen sind, den Pestizideinsatz wirklich viel zielgerichteter nutzen können. Und dadurch halt, da gibt es ganz tolle Firmen, die halt 80% der Pestizide reduzieren können, weil sie zielgerichteter erkennen, welche Pflanzen brauchen das wirklich und nicht einfach nur so Gießkannenprinzip überall rauf. Dann natürlich in der Lebensmittelproduktion, wie kannst du wirklich effizienter produzieren. Dann Delicious Data ist ein ganz tolles Beispiel aus München, ein Startup. Die haben KI-basiertes Modell zum Forecasting entwickelt, dass du, nehmen wir jetzt mal exemplarisch eine kleine Bäckerei, bisher hast du immer standardmäßig 300 Croissants gebacken und 5 Roggenweizenbrote und 400 Brötchen, so. Und mit diesem Modell kannst du, da fließen hunderte von Parametern ein. Wie sind die Wetterbedingungen? Wie sind die Ferien? Welche Veranstaltungen gibt's direkt in der Nähe? Wie die ganzen Erfahrungswerte der bisherigen Jahre, all dieses, das wird mit eingeflossen und sagen, da kriegst du erst, was ist sinnvoll, dass du wirklich an diesem Tag bäckst.
Und das super spannend.
Dadurch hast du natürlich nicht, also weniger Lebensmittelverschwendung, sondern du hast auch wirtschaftlich wirklich eine Veränderung und die amortisiert dann auch die Kosten, die du für dieses Tool zahlst, weil du einfach viel zielgerichteter planen kannst.
Ja. Weißt du, an welche Betriebe sich noch Delicious Data wenden? Weil das habe ich mir auch schon oft gedacht, gerade auch Bäckereien, Fleischereien, also produzierendes Gewerbe, wie man eben auch hier den Forecast für den nächsten Tag optimieren kann.
Ja, und das, ja, klar, das ist eine Ebene. Und dann gibt es natürlich in der Produktentwicklung, da gibt es tolle KI-Modelle, die dir wirklich, also die der große Corporates haben ihre eigenen Modelle. Nestle hat so ein Modell entwickelt, mit dem sie, was vorher 18 Monate gedauert hat, in der Produktentwicklung jetzt auf irgendwie 3 Monate runterbrechen. Es gibt aber auch andere Angebote, Gastrograph, Tastewise und so weiter, die das für eine Fülle an Unternehmen bereitstellen.
Mhm. Sehr spannend. Jetzt nochmal der Blick auf die Startups und zuletzt auf den Handel. Was würdest du sagen, ist jetzt aktuell wichtig für Food Startups? Was gilt es zu beachten? Was sind für dich so die Top 3 Learnings, die du hier gerne nochmal teilen kannst?
Fokussiere dich auf einen Kanal und mach den richtig. So, und ich würde jedem Startup auch raten, nicht gleich im LEH zu starten. Es kommt drauf an. Es gibt ja auch welche, die haben ein großes Investment von Rewe bekommen, sind mit dem LEH gewachsen. So, das kann auch funktionieren. Nichtsdestotrotz ist es immer besser, erstmal deine Zielgruppe wirklich zu kennen, zu verstehen, bevor du an den Handel herantrittst. Weil dann weißt du viel zielgerichteter, wie du kommunizieren kannst. Im Online-Shop hast du halt so eine Fülle an Fläche, wie du kommunizieren kannst. Du kannst hier noch was erwähnen, du kannst da noch ein Banner einpoppen lassen und überall wirklich Market Education vorantreiben oder Consumer Education. Im Handel hast du halt mini kleinen Regalplatz. So, und da muss deine Message sitzen. Klar kannst du mit Displays arbeiten und so weiter, aber du musst ganz genau wissen, was funktioniert, was konvertiert und wirklich deine Zielgruppe zu verstehen, bevor man diese große Möglichkeit auch sozusagen nutzt, im Handel gelistet zu werden. Weil das der eine ist ja der Sell-in und sagen, also nur weil du deine Produkte erstmal listest, hast du ja noch nicht gewonnen. Die muss ja dann auch erstmal die entsprechende Turnover zeigen. So, du musst entsprechend drehen und verkaufen, sonst wirst du auch schnell wieder ausgelistet. Und das ist eine große Gefahr. Und wenn du einmal ausgelistet bist, dann wieder neu gelistet zu werden, schwieriger. So, deswegen kenne deine Kunden, verstehe, warum Menschen deine Produkte kaufen. Und mit all diesem Wissen und natürlich der passenden Preisstruktur muss man dann an den Handel herantreten.
Aber was sind darüber hinaus vielleicht ja noch Herausforderungen? Also was teilen aktuell Startups mit dir, wo so ein bisschen auch der Schuh drückt?
Natürlich das Thema Funding, also Finanzierung. Weil man kann eine Marke bootstrappen, wie es sozusagen im Startup-Sprech heißt, also eigenfinanziert aufbauen. Und der andere Weg ist, dass du venture-finanziert bist, dass du Wachstumskapital aufnimmst. Und wenn du dich für den zweiten Weg entscheidest, das ist überhaupt keine Wertung, beide Wege haben komplett ihre Daseinsberechtigung und funktionieren. Aber wenn man sich für den zweiten Weg entscheidet, ist das Kapital im Moment deutlich schwieriger zu bekommen. So, es gab 2021 diese Hochphase mit den Gorillas, mit den Quick-Commerce-Playern. So, da gab es Bewertungen ohne Ende, da wurde einfach Geld rausgeballert. So, da kam so die Phase der Desillusionierung, dass wir erkannt haben, okay, viele dieser Modelle, dieser Firmen, die Bewertungen waren einfach viel zu hoch, die funktionieren nicht. So, die schaffen nicht den Sprung vom Wachstum zum Umsatz. Das hat im Modell einfach nicht gepasst. Und da ist man aufgrund auch der multiplen Krisen, der wir einfach in der gesamten Weltwirtschaft uns befinden, sind Finanzierer vorsichtiger geworden. Und da muss man heutzutage wirklich auch einen klaren, entweder schon Profitabilität zeigen oder Road to Profitability, also diesen Weg, wie schaffst du es in die Profitabilität, das muss heute schon von Anfang an mitgedacht werden.
Wenn wir jetzt auch nochmal betrachten, was würdest du dir vielleicht auch abschließend wünschen? Was sind Projekte, Themen, denen du dich gerne häufiger widmen wollen würdest, also auch als Zielbild für deine Arbeit als CEO vom Food Campus Berlin?
Also was ich mir wünsche, und das ist jetzt nicht nur innerhalb der Foodbranche, das ist gesamtgesellschaftlich, dass wir oft so ein bisschen mehr die eigenen Egos zurückschrauben und mehr zusammenarbeiten, weil wir haben so viele Themen und Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und die können wir nicht alleine lösen. So, die werden wir nicht ein Startup alleine wird die Branche disruptieren. Die können auch miteinander arbeiten, die können voneinander lernen. Innerhalb der Startups funktioniert das schon auch gut. Aber ich habe viel auch mit Mittelständlern, mit Corporate zu tun, die, auch wenn sie am Food Campus Interesse zeigen, so immer erst fragen, wer ist noch aus meiner Branche da? Und warum fragen die das? Weil die Exklusivität wollen. So, und wenn ich aber teilweise mit niederländischen Unternehmen spreche, die fragen, wer ist aus meiner Branche da? Und die fragen das, weil die zusammenarbeiten wollen. Weil sie erkannt haben, dass es auch pre-competitive Herausforderungen gibt, Wirtschaftskrise und so weiter, die wir gemeinschaftlich viel besser adressieren können, als halt jeder nur in seinem eigenen, innerhalb seiner eigenen vier Wände. Und das wünsche ich mir für die deutsche Foodbranche, dass wir da mehr Offenheit zeigen, wirklich auch mit anderen zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen.
Ja, genau. Also Zusammenarbeiten, ganz wichtiger Hebel. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weitergehen. Du hast ja auch gesagt, du bist Mama, die Generation unserer Kinder. Was würdest du dir wünschen? Die Zukunft der Ernährung, was bis dahin eingesetzt haben sollte, weil auch das gehört ja dazu, ne? Wenn man auch Deutschland weltweit vergleicht, ist ja oft die Annahme, ne? Wir sind ja an sich gut und weit entwickelt. Woran mangelt es? Was würdest du dir hier insgesamt als Essenz unseres Gespräches für die zukünftige Generation wünschen?
Dass unsere Kinder natürlich auch genauso wie wir Zugang haben zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Das ist, wenn wir uns die Klimaentwicklung angucken, nicht gegeben. So mein Lieblingsobst, die Weintrauben. Ich habe sie als Kind ganz viel gegessen, ist eine der klimasensitivsten Pflanzen, die es gibt, wird zu einem Luxusgut. So, und auch Bananen, das meist gegessene Obst der Welt, so wird auch potenziell zu einem Luxusgut. Also das sind jetzt nur kleine Beispiele, aber es muss nicht das komplett volle Supermarktregal sein. Aber die Qualität an Lebensmitteln, dass die auch in Zukunft auch unsere Kinder so genießen können, das ist sozusagen ein Wunschbild und dass sie aber auch den Zugang zu ihrer Ernährung nicht verlieren. Alles nur hyperfunctional, hyperperformance getrieben, noch mit 500 Mineralstoffen und Vitaminen angereicherte Produkt ist, was zwar in der Excel-Tabelle oder so im KI-Modell gut für uns ist, aber halt diese wunderschönen komplexen Dimensionen, die Ernährung mit sich bringt, dass die dabei nicht verloren gehen. So, dass es weiterhin etwas mit Geselligkeit zu tun hat, dass wir uns mit Freunden auf einen Wein, Bier, kann gerne alkoholfrei sein, so treffen, dass wir uns zu einem Essen treffen, dass Kochen auch weiterhin irgendwie einen Raum hat im Alltag und es nicht nur um Performance geht.
Ja. Genau, und das schießt auch sehr schön den Kreis, ja. Also Nahrung als Lebenselement, als gesellschaftliches Element. Du hattest ja auch die 99% erwähnt, statt eben 1% Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Liebe Lia, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel weiterhin Schaffenskraft für die Gestaltung der Zukunft von Ernährung beim Food Campus Berlin. Ich bin sehr gespannt auf das, was du hier noch anpacken kannst, auf die Projekte und wünsche dir alles Gute.
Ganz lieben Dank, Nina. Hat Spaß gemacht.
Bis bald.
Bis bald.
Und die zweite Begrenzung, die ich einfügen würde, ist, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese, ich mache mit Pädagogen total gerne die Witze darüber, dass wir nicht jeden Tag so Befindlichkeitsrunden haben. Also, dass wir nicht wirklich über alles diskutieren müssen. Ja, so, und wie war das jetzt für dich? Und da fühle ich mich nicht so. Ja, also muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. So Gefühle hin oder her. Ja, dass man nicht den Bezug zur 3D-Welt verliert.
Ich fand das Beispiel sehr, sehr schön mit dem Fotografieren. Das hat mich auch direkt angesprochen. Das Nein, es ist so wichtig, dass der Partner einen wirklich sieht und aktiv begleiten möchte, Teil hat. Auch ein Stück weit der Grund ist, des eigenen Lebens ist, ja, und man gemeinsam in eine gemeinsame Zukunft blickt, aber den Blick für den anderen hat. Ich würde gerne nochmal zu dir kommen, Eva.
Sehr gerne.
In der letzten Runde, das aufgrund der Vielfalt der Themen, wollte ich mir das bis zum Schluss aufheben. Du bist ja auch ein sehr umtriebiger Mensch. Ich hatte es dir auch vorab gesagt. Es ist bewundernswert, ja, mit welcher Freiheit du dein Leben gestaltest. Das zeigt sich ja auch nicht nur an den Lebensstandorten, in denen du bist. Wir haben uns in Berlin gesehen. Du warst jetzt auch lange in L.A., du bist jetzt in Mexiko. Was treibt dich hier an? Wie definierst du dein persönliches Glück, um dich selbst gut fühlen zu können?
Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, mir geht's wie jedem Menschen. Ich habe Ziele und für mich ist Erfolg, dass ich diese Ziele auch erreiche. Und ich habe einen sehr großen Treiber, der heißt Freiheit. Gedankliche Freiheit, also wirklich frei zu denken und frei zu handeln. Und für jeden bedeutet ja selbst das nachher in der Umsetzung was ganz anderes. Und für mich wurde in den letzten Jahren klar, dass das digitale Nomadendasein, ja, mit Kunden in aller Welt, für mich einfach das ist, was ich gerade auf jeden Fall so haben möchte. Ja, und deshalb habe ich letztes Jahr beschlossen, auszuwandern. Und tatsächlich bin ich aufgrund dessen jetzt in vielen schönen Orten der Welt, die meisten kenne ich auch schon, aber einfach jetzt viel, viel länger, viel intensiver. Ich kann hier meine Freundschaften und meine beruflichen Netzwerke ausbauen. Ich liebe es, in anderen Kulturen zu sein. Aber das ist was sehr Persönliches, ja. Also, weil Freiheit kann auch bedeuten, ich baue mein eigenes Haus und bin mein eigener Herr im Haus oder meine eigene Frau im Haus. Also, Freiheit, selbst wenn man sagt, das ist ein hohes Gut und jeder oder ne, zwei Menschen haben das, werden sie es vielleicht unterschiedlich auslegen. Für mich sieht die so aus. Und ja, ich bin vor allem jemand, der politisch viel Freiheit braucht. So, und genau, deshalb genieße ich das gerade, mich politisch auch nicht festlegen zu müssen, sondern verschiedene Länder und deren Politik mitzubekommen und zu erleben. Und das genieße ich, ja.
Ja, dann ja auch nochmal einen ganz anderen Eindruck auch zu gewinnen. Ja, ich würde gerne unser Gespräch für heute abschließen. Und wie gesagt, die Welt, die wir zwei erkunden können, wäre noch viel größer. Aber ich würde gerne in die Abschlussrunde mit dir gehen, liebe Eva. Für unsere Hörerinnen und Hörer, was für eine Botschaft hast du, die du mitgeben kannst, ja, ohne jetzt auch vielleicht direkt ins Coaching zu gehen, aber etwas, eine stärkende Botschaft, etwas, was du kondensieren konntest aus deinen Gesprächen, was der Seele, was dem Herz gut tut, gibt es da etwas, was du noch teilen kannst?
Also ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist, egal was in deinem Leben los ist, wenn du nicht da bist, wo du hin willst, schaust dir eine Zeit lang an, gib dein Bestes, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Wenn es nicht klappt, zögere nicht, dir Unterstützung zu suchen. Jemand, der dir ein bisschen im Rapid Way hilft, da anzukommen. Und egal, was du brauchst, um da anzukommen, mach das. Und es ist nichts Schlimmes daran, ein Ziel noch nicht erreicht zu haben. Das ist das Leben. So ist das. Wir haben Ziele und gucken, wie wir da hinkommen. Und das Nächste ist, egal was los war, egal was gerade so in deinem Leben los ist, du bist absolut in Ordnung. Es ist alles cool. Und wenn du sagst, von hier aus will ich aber noch weiter, let's do it. Kein Drama, kein gar nichts. Also nimm dich ernst, aber nimm dich nicht ernst. Glaub dir nicht alles, was du denkst.
Dich nicht schöner abschließen können. Ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Eva. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
Ja, auch liebe Nina, vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Merci.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.